Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge, wie immer dankenswerterweise mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich in dieser Sendung begrüßen darf. Pater Karl, der Mond ändert ständig seine Gestalt von dünn wie eine Sichel bis zum Vollmond und wieder zurück. Der Mondkalender ist älter als der Sonnenkalender. Und dass der Mond die Gezeiten beeinflusst, das ist klar. Hochwürdige Herren Pfarrer Rimmel und Pater Wallner, meine Frage möchte ich zu einem Thema stellen, welches in der Stunde der Seelsorge noch nicht näher erläutert wurde. Mondkalender. Was ist Ihre Meinung hierzu? Mit besten Segenswünschen.
Ja, also das Judentum hat ja die 7-Tage-Woche erfunden. Und 4 mal 7 ergibt 28 und der Mondzyklus ist eben 28 Tage. Wie das zusammenhängt, also ich bin da kein Spezialist dafür, muss jetzt aufpassen, dass ich da nicht Dinge behaupte, die Wikipedia oder die eben ChatGPT dann eben besser weiß. Ich bin ja kein Lexikon über Mond. Aber der Mondkalender war dann eben für das Judentum sehr wichtig und sowohl eben das Judentum als auch der Islam haben den Mondkalender. Deshalb werden zum Beispiel Todestage und so weiter, die in Israel gefeiert werden, die haben dann jedes Jahr in unserem Kalender, den wir haben, in unserem Sonnenkalender, andere Daten, werden zu anderen Daten gefeiert. Das ist einfach eine Tatsache. Und für die Liturgie, also für uns ist dann eben der Sonnenkalender sehr wichtig geworden. Die 7-Tages-Woche ist deshalb auch wichtig, weil man mit der 7-Tages-Woche dann auch plötzlich ein Zeitmaß hatte, um die Länge einer Schwangerschaft, die ja doch eines der bedeutendsten Dinge für den Menschen ist, zu bestimmen, nämlich 40 Wochen. Und dann wurde in der Bibel die Zahl 40 zu der heiligsten Zahl, die wir überhaupt haben. 40 Tage Fastenzeit, 40 Tage ist Mose auf dem Sinai, 40 Jahre zieht das Volk Israel. Sieh mal die Zahl des Neuwerdens, wo etwas Neues jetzt eben kommt. Also das sind so Themen, die wir hier jetzt eben haben. Aber der Mondkalender spielt für uns Christen keine Rolle. Wir haben den Sonnenkalender. Er ist nur dort bedeutend, wo wir das Osterfest feiern. Denn das Osterfest wird ja immer am Sonntag nach dem Frühlingsvollmond gefeiert. Also deshalb ist auch Ostern immer ein flexibles Fest, das immer an einem anderen Sonntag gefeiert wird wie das Jahr.
Papst Leo war ja jetzt in der Türkei und hat auch den ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, Bartholomäus, getroffen. Und beide haben ja auch ein Dokument unterzeichnet, danke dem Herrn, denn er ist gut, eine gemeinsame Erklärung. Da geht es einerseits darum, um ihre Entschlossenheit, sich einzusetzen für die erhoffte Wiederherstellung der vollen Gemeinschaft zwischen unseren Schwesternkirchen, dass das auch erreicht wird. Und das andere, ein gemeinsames Osterdatum. Bisher ist es ja so, dass es unterschiedlich ist. Wir richten uns nach dem Frühlingsvollmond, also das ist der erste Vollmond nach dem 21. März, am Sonntag da danach.
Halte ich für eine gute Absicht, aber leider utopisch, das wird es nicht spielen, weil die Orthodoxie und die Altorientalen in sich auch untereinander nicht so gut können. Und da wird sofort Abspaltungen geben. Ich vermute auch im katholischen Bereich, dass da Traditionalisten nicht mitmachen würden. Das halte ich für utopisch, aber es ist eine schöne Absicht und es wäre ein wunderbares Zeichen der Einheit. Es funktioniert seit 1700 Jahren eben nicht. 325 war das Konzil von Nicea und da war der Osterfesttermin auch ein großer Streit. Da hat man sich dann eben für den Sonntag nach dem Frühlingsvollmond entschieden. Es gab auch die Gruppe der Quarto Decimana, weil Jesus ja am 14. Nisan stirbt. Der 15. Nisan ist damals ein Sabbat, auf den das Pascha-Fest eben fällt. Und Jesus stirbt am Quarta Decima, heißt 14. Er stirbt am 14. Tag und da hat man eben gemeint, man müsse das immer zu diesem Datumsfest feiern. Die Kirche hat gesagt, nein, also im Wochenverlauf ist es ganz einfach von der Symbolik das Allerwichtigste, dass Gott eben nach Genesis 1 in 6 Tagen die Welt schafft. Am 7. Tag ruht er, das ist der Tag, an dem Christus am Sabbat, ruht er im Grab vom Erlösungswerk, ruht er sich aus, so wie Gott, der Schöpfer, ruht eben jetzt vom Schöpfungswerk, Der Sohn ruht im Grab, der Kar-Samstag, der Sabbat, und die Auferstehung wird dann manifest eben am ersten Tag der jüdischen Woche, also am achten Tag, wenn man so möchte. Deshalb wird die Zahl 8 dann auch ganz heilig im Kirchenbau zum Beispiel, die Oktogone, achteilige Taufkapellen und so weiter, weil hier das neue Leben beginnt eben am achten Tag. Und die Christen versammeln sich eben immer am Tag nach dem Sabbat, also am ersten Tag der Woche. Das älteste Zeugnis, was wir dazu haben, stammt von Plinius dem Jüngeren, der eben berichtet, dass sich die Christen vor Sonnenaufgang schon versammeln zur Sonntagsmesse, nicht? Das war ein Arbeitstag damals, und Kaiser Konstantin wird dann den Sonntag freigeben. Also ich fände es schön, wenn wir einen gemeinsamen Ostertag hätten. Er muss auf jeden Fall sich nach dem Sonntag richten. Also wir können Ostern nicht an einem Datumsfest feiern, weil eben der Wochentag, der erste Tag der jüdischen Woche, der Tag nach dem Sabbat, ist eben seit dem Konzil von Nicea jetzt eben entscheidend. Also ich kann nicht sagen, weil der historische Karfreitag war der 7. April, also ich feiere jetzt Ostern immer am 9. April. Also das geht einfach nicht, das würde nicht gehen. Dass man dann sagt, wir feiern sie immer am zweiten Sonntag im April, das wäre theoretisch möglich. Ich glaube nicht, dass funktioniert. Etwas würde auch wegfallen, das man bitte beachten muss. Der Vollmond macht etwas mit einem. Und gerade der Frühlingsvollmond schafft eine Stimmung, die irgendwie religiös offener macht. Ich weiß das von den Fernsehmessen oder Radiomessen, die ich oft eben übertragen durfte. Und da haben die Gestalter gesagt, Sie können das wirklich statistisch nachweisen, wenn eine Sonntagsmesse an einen Vollmondtag fällt, dann gibt es doppelt, dreimal so viele Anrufe, so viele Reaktionen drauf wie sonst. Also der Vollmond macht auch eine religiöse Offenheit. Deshalb würde ich schade finden, wenn man das entkoppeln würde. Aber eben jetzt, dass die Orthodoxen mit unserem Kalender mitmachen oder dass wir mit ihrem Kalender mitmachen, also das halte ich für eher utopisch. Aber es ist ein schöner Wunsch. Und es wäre ein Zeugnis nach außen, weil wir Christen ja, wie soll ich sagen, also doch dieses Ärgernis abgeben, dass wir das höchste Fest eben nicht gemeinsam feiern. Das Anliegen, also begrüße mich mit Freude, nur realistisch, glaube ich, ist es nicht.
Gehen wir nochmal auf die Symbolik ein. Christus wird mit der Sonne in Verbindung gebracht, die Gottesmutter Maria mit dem Mond, weil der Mond nur von der Sonne angestrahlt wird und deshalb leuchtet. Insofern bringt die Symbolik immer schon zum Ausdruck, was diese lehrmäßige Note aus dem Vatikan über Maria, Mater Populi Fidelis vom 4. November 2025 formuliert hat, dass Maria Christus gegenüber immer untergeordnet ist. Es ist praktisch eine katholische Selbstverständlichkeit. Allein schon von dieser Symbolik her, das kann man ja hier an dieser Stelle auch mal sagen.
Also Maria, niemand strahlt von sich aus, sondern wir alle strahlen, ja, weil wir angeschienen werden vom Glanz der Gnade Christi, beziehungsweise erleuchtet innen aus uns heraus, weil wir durch die Taufe schon zu Christus geworden sind. Also das ist immer die katholische Glaubensüberzeugung, dass Gott in uns wirkt und wir in unserer Freiheit mitarbeiten mit dem Ganzen. Und deshalb wird der Mond eben ein ganz wichtiges Symbol für die Gottesmutter Maria, gilt aber analog jetzt eben für alle. Also wenn man an Maria etwas durchexerziert mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wo ja das 8. Kapitel der Kirchenkonstitution Lumen Gentium, das Licht der Völker, welches Christus ist, ja, scheint wieder auf dem Antlitz der Kirche. Lumen Gentium, das Licht ist Christus. Und wenn man das 8. Kapitel durchgeht, dann hat es eine Grundstruktur. Alles, was Maria in besonderer Weise hat, in typologischer Weise, prägt sich auch aus, findet sich analog in ähnlicher Weise auch in uns. Also wenn wir Marias Mittlerin aller Gnaden oder Mitarbeiterin an der Erlösung Jesu Christi jetzt eben bezeichnen, so heißt das, dass Maria hier in besonderer Weise etwas hat, zu dem ich auch berufen bin, was mir auch eben jetzt zugemutet wird von Gott. Das ist das Entscheidende. Maria ist nicht ein abgehobenes Wunderwesen, ja, das da irgendwie, sondern Maria ist Volk Gottes in rein, wie soll ich sagen, in exemplarischer, typologischer Weise. In ihr findet sich etwas, was dir und mir durch die Sakramente, durch das Erlösungswirken Christi auch in analoger Weise jetzt eben geschenkt und zugemutet wird.
Pater Karl, wir bleiben lange hängen bei der ersten Frage nach dem Mondkalender. Ich möchte hier Kolosser 2, 16 und 17 zitieren. Darum soll euch niemand verurteilen wegen Speise und Trank oder wegen eines Festes, ob Neumond oder Schabbat. Das alles ist nur ein Schatten von dem, was kommen wird. Die Wirklichkeit aber ist Christus. Sein Leben nach dem Mondkalender ausrichten, sehe ich eher kritisch, beziehungsweise mir sind keine Belege bekannt, Pater Karl, Achtung jetzt, dass es bei Vollmond mehr Verbrechen oder mehr Geburten gibt, also wissenschaftlich ist nicht nachgewiesen, dass die Haare beim Schnitt einer bestimmten Mondphase besser wachsen, vielleicht hätte ich es mal probieren müssen, ich weiß es nicht, oder dass die Mondphasen Einfluss haben auf das Gelingen einer Operation, Pater Karl. Zumindest also, wissenschaftliche Belege dazu habe ich nicht gefunden.
Also zwei Sachen. Erstens einmal, dieser Kolosserbrief ist geschrieben nach einem Erdbeben. Und die Kolosser sind dann alle in den Aberglauben gelaufen und haben plötzlich begonnen, jetzt eben Astrologie zu betreiben. Und deshalb sagt auch der Kolosserbrief im Hymnus im ersten Kapitel, omnia in ipso constant. Also alles steht fest in Christus. Ja? Und eben nicht durch ein Erdbeben sich jetzt da erschüttern lassen und dann wieder in den Aberglauben, in den Sternenglauben und so weiter jetzt eben zu laufen. Das ist der Hintergrund des Kolosserbriefes. Und das ist der schärfste Brief gegen Astrologie. Astrologie, wenn das so harmlos ist mit diesen depperten Horoskope, die irgendwer schreibt immer dasselbe und so weiter. Das ist nicht, sondern wo man dann wirklich sich jetzt verlässt, hat irgendwelche Sternenkonstellationen. Das ist einfach wirklich, also es gibt kein anderes Wort dafür. Aberglaube, ob jetzt sympathisch oder unsympathisch rüberkommt, es ist Aberglaube. Alles in Christus. Das Zweite ist jetzt eben, also da muss ich dir schon widersprechen, weil im Englischen heißt ja, wenn man so ein bisschen verrückt und durchgedreht ist, dann heißt es Lunatic. Luna ist der Mond. Und ich komme aus einem Kloster und ich kann nur sagen, im Kloster merkt man das auch. Also wenn Vollmond ist, ja, oder manchmal spürt man durch irgendwas, da ist eine Aufregung und irgendwas, eine höhere Sensibilität. Und dann schau, es ist Vollmond. Ja. Also das erklärt manchmal schon wirklich viel. Also ich glaube schon, dass der Mond auf unsere psychologischen Zustände schon einen Einfluss hat. Ja. Ob ich es an mir selber so bemerke, weiß ich nicht. Aber also Ostern ist immer in Verbindung mit dem Frühlingsvollmond. Und ich habe das schon bemerkt, dass es ist irgendwie was da, ja, du gehst dann nach der Osternacht, gehst hinaus und da steht der Mond und so und du spürst auch eine Stimmung, ein Angerührtsein, das dann intensiv ist. Also das glaube ich schon, ja. Also dass der Mond eben etwas mit uns macht, weil unser Körper ist ja doch sowas Hydromechanisches, ja, letztlich auch eben, wo wir eben auch beeinflusst werden von der Anziehungskraft des Mondes, sagen wir es einfach so. Aber das ist nicht der entscheidende Grund, was wir zu Ostern feiern, sondern eben der Oster, weil eben die Juden hier nach dem Mondkalender gegangen sind, das Pascha-Fest danach gefeiert haben. Deshalb ist die Kirche bei dieser Tradition geblieben und feiert das Fest der höchsten Erlösung auch in diesem Kontext.
No. Helf Gott, Vater Karl, helf. Genau. Vater Karl, wir haben schon eine Sendung gemacht über den Satanismus. Satanismus ist ja etwas, also Schnitt, nächstes Thema. Muss ich vorher sagen. Lass mal das mal mit dem Mund. Ich habe ja nur die Statistik hier bemüht. Wir haben eine Sendung gemacht über Satanismus. Dass Satanismus verweigert dem einzig wahren Gott die Verehrung. Es werden Dämonen verehrt. Und das ist gegen das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Haben wir schon eine ganze Sendung darüber gemacht. Sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Wallner, die Heiden hatten kein Mitleid mit kranken und behinderten Menschen. Ich habe einen Bericht im deutschen Fernsehen gesehen, in dem Menschen voller Stolz behaupten, dass sie Heiden und Hexen seien. Der eine Heide betete sogar zu den nordischen Gottheiten. Dabei ist die Vorstellung von Gott im Christentum überlegen. Überhaupt ist Mitleid eine Erfindung des Christentums. Man sah im behinderten Menschen Jesus Christus. So lasst uns froh und dankbar sein, dass wir Christen sind, mit freundlichen Grüßen. Es geht um Götzen.
Ja, also ist natürlich richtig, kann man so aber pauschal nicht sagen. Also Mitleid, Mitfühlen, Empathie, die Fähigkeit dazu ist schon etwas, das Gott in die Natur des Menschen gegeben hat. Also man handelt schon immer gegen seine Natur, wenn man jetzt eben dem Leidenden nicht hilft oder eben dieses Mitleid jetzt eben verweigert. Aber das Christentum bringt tatsächlich etwas Neues, nämlich in jedem Menschen Jesus sehen und nicht an ihm vorübergehen, wie es in einem Kinderlied jetzt eben heißt oder was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also diese Humanität, weil das Göttliche im Menschen, im Humanum gegenwärtig ist, das ist ein Geschenk, das das Christentum jetzt bringt, nicht? Und man sieht ja, wo der Glaube dann weggeht. Also wir haben ja im Augenblick in Deutschland ist eine große Awareness, ein großes Bewusstsein, nie wieder, also gegen rechts und was im Nationalsozialismus geschehen ist. Aber wir hatten dort Euthanasie, wir hatten dort Rassismus und Ausgrenzung und so weiter. Und heute scheint aber auch in unserer liberalen Gesellschaft, man ist zwar gegen rechts und so weiter, aber man tut alles genauso, also wie damals. Also der alte Mensch soll jetzt eben entsorgt werden und Abtreibung ist ein Menschenrecht und so weiter, wie es Macron mittlerweile in Deutschland, in Frankreich durchgesetzt hat. Also das sind alles Dinge, wo man eben sagen muss, man muss schauen, die Inhalte, die wir haben, werden immer inhumaner, die in unserer Gesellschaft jetzt eben kommen. Und das ist eine Form eben, wo das, da könnte man das Wort jetzt auch, da könnte man auch den Teufel jetzt eben hier erwähnen, weil das eine ziemlich teuflische Sache ist, eine Kultur oder eine Unkultur des Todes, die hier entstanden ist und die uns ja letztlich auch, wie soll ich sagen, kaputt macht.
Es war ja auch die Rede von nordischen Gottheiten. Der Katechismus sagt ganz klar, dass das erste Gebot viel Götterei verurteilt. Es verlangt vom Mensch nur an Gott, nicht an Götzen zu glauben. Da ist der Katechismus sehr klar.
Ja, lest einmal Exodus 20 durch, nicht? Also wo die Urfassung der 10 Gebote ist. Ich habe gerade ein junges Paar, eben die Atheisten waren, die ich auf die Taufe vorbereite, mit Hilfe eines vom Alexei, der voriges Jahr getauft worden ist, der auch sehr tief zum Glauben gefunden hat, weil er ein wirklich kämpferischer Atheist war. Und jetzt genauso, also der eine junge Mann war Atheist, ist 21 Jahre, ist durch das Philosophiestudium jetzt draufgekommen, es muss Gott geben. Ja, sonst gibt es keinen letzten Grund für die Welt und für Recht und Ordnung und so weiter. Also sehr interessant. Und da habe ich auch begonnen, eben das Erste, was Gott verbietet, ist, sich selbst Götzen zu machen. Und das ist überall dort, wo du dein Denken, deine Vorstellungen über das stellst, was Gott letztlich geoffenbart hat. Das ist für uns Christen auch relevant, weil dieses ganze Herumdiskutieren an dem, was Christus geoffenbart hat, und ich mache mir meinen Glauben zurecht, geht in diese Richtung auch. Ja. Und bitte aufpassen, also wir stehen in einem Fluss der Gnade, der seit 2000 Jahren durch die Apostel über uns gekommen ist. Und dieser Fluss der Gnade, auch wenn wir beschädigt sind jetzt eben durch die Defizite, Fehler der Kirche, in Deutschland zum Beispiel, bin ich immer wieder überrascht, wie sehr ihr fixiert seid auf das Missbrauchsthema. In Österreich ist es Gott sei Dank vorbei. Ja, es wird geheilt. Es ist schrecklich, was passiert ist, aber eben jetzt die Kirche hat immer Fehler gehabt, aber dass jetzt Missbrauch das bestimmende Thema für das ist, was das Christentum in die Welt gebracht hat. Nein, wir haben Humanität gebracht. Ja. Mit viel Mist haben wir auch eben jetzt, also diese Welt jetzt eben einfach schöner gemacht. Ja. Kein Paradies auf Erden, das schaffen wir nicht. Ja. Es ist eben für dieser viele Mist dabei. Aber bitte jetzt eben aufpassen, dass man nicht hier die Wertigkeit jetzt eben falsch setzt. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das jetzt eben auch sehen. Der Profit, den das Christentum gebracht hat, dazu brauche ich eine Offenheit, Gott so anzunehmen, wie er sich mir geoffenbart hat und nicht dann, ich bin ja der Mittelpunkt und ich kann das nicht glauben, ich nehme das nicht an. Ich stelle mir das so vor. Ja, aber das, was du dir dann vorstellst, ist sicher nicht Gott, sondern das sind nur deine Ideen.
In der Zuschrift war die Rede von Heiden, von nordischen Gottheiten. Auch hier nochmal eine Stelle aus dem Katechismus, die ist sehr lohnenswert, das zu lesen, die Nummer 2113. Da steht, Götzendienst kommt eben nicht nur in falschen Kulturen des Heidentums vor, sondern bleibt auch für unseren Glauben eine beständige Versuchung. Und dann der Satz, es ist Götzendienst, wenn der Mensch anstelle Gottes etwas Geschaffenes ehrt und verehrt, ob es sich nun um Götter oder Dämonen, zum Beispiel im Satanismus, oder um Macht, Vergnügen, Rasse, Ahnen, Staat, Geld oder Ähnliches handelt.
Also ich freue mich, wenn ich das mal sagen darf, was du vorgelesen hast. dass der Katechismus kurz und bündig das bestätigt, was ich vielleicht etwas zu kompliziert jetzt eben ausdrücken wollte. Tatsächlich hat alles Irdische die Fähigkeit, eine Götzenstelle in unserem Leben einzunehmen, wenn wir eben die Wertigkeiten nicht achten und wenn wir nicht an erster Stelle, deshalb ist es auch das erste Gebot, du sollst keine Götter außer mich haben, du sollst dir kein Bild machen, lässt es eben durch. In der Bibel, im Katechismus finden sich ja nur die Kurzfassungen, die für die Katechese jetzt eben hilfreich sind, der 10 Gebote. Lest euch mal die 10 Gebote im Alten Testament durch, Exodus 20. Nicht? Also das ist immer, das Christentum ist eine große Befreiungsbewegung oder die göttliche Selbstoffenbarung im Christentum, eine Befreiungsbewegung, dass ich mir über Gott nicht denken muss, was ich mir selbst denken will oder denken kann, weil meine Begrenztheit immer zu wenig wäre, um das zu begreifen, was Gott im Letzten ist. Was ist er im Letzten? Die Offenbarung sagt, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 8 und Vers 16, Gott ist die Liebe, er liebt dich bedingungslos. Das ist das Dogma aller Dogmen und dazu eben jetzt brauchen wir die Bereitschaft, den Glauben als solches anzunehmen und nicht uns selbst eben jetzt zu erhöhen und uns selbst Bilder und Vorstellungen über Gott zu machen.
Noch ein Gedanke aus dem Katechismus, die gleiche Nummer. Da heißt es, wird zitiert aus Matthäus-Evangelium Kapitel 6, Vers 14, Vers 24, ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon, sagt Jesus. Und dann auch noch ein Satz, den ich zu bedenken gebe. Zahlreiche Märtyrer starben, weil sie das Tier nicht anbeteten. Ja. Sie weigerten sich sogar, es auch nur zum Schein zu verehren.
Ja. Also wie, Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen was sage, was auch mit meiner Tätigkeit zu tun hat, weil ich jetzt viele Erlebnisse hatte, wo Menschen großzügig spenden, oft Testamente machen jetzt eben und dann wirklich also nachhaltig hineinwirken. Und ich habe immer wieder erlebt, dass diese Leute, die kommen mit Goldbarren, ja, oder eben jetzt, es ist wirklich aufregend, was ich da erlebe. Und die sind nicht traurig deshalb, sondern da hast du das Gefühl, die sind frei, ja. Also die geben etwas weg, was sie eigentlich niedergedrückt und geknechtet hatte. Ich hatte mal das Erlebnis, dass jemand, die waren dann schon älter und die hatten so eine Reserve angelegt, eben jetzt an Silbermünzen und so weiter. Die waren in Kartons, die sie schon gar nicht mehr heben konnten. Und ich bin dann hingefahren und die haben mir das gegeben. Wir konnten eine ganze Schule bauen damit, was das jetzt eben war. Und die waren dankbar dafür, ja. Die waren dankbar dafür, dass sie auf diese Weise helfen konnten, weil man hat das richtig das Gefühl gehabt, dieser Mammon, also dieser Besitz, ja, so notwendig er ist, also ich spreche jetzt nicht davon, dass man nicht besitzen darf, ja, aber er ist zugleich auch etwas, was einem an das Irdische bindet. Und im Himmel wird nur das jetzt eben Göttlichkeit und Wertigkeit haben, was du hier auf Erden losgelassen und verschenkt hast.
Und dann war in der Zuschrift die Rede von Hexen. Das war mir gar nicht so bewusst, dass, ich muss es so formulieren, Hexerei nach wie vor ein Thema ist oder wieder ein Thema ist, muss man eher sagen. Und zwar gab es dort auch in der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag einen Bericht am 23. November. Und ich lese das mal vor, diese paar Zeilen sind eigentlich schockierend. Kurz bevor der rechtskonservative Prediger Charlie Kirk erschossen wurde, erschien im amerikanischen Magazin Jezebel ein Artikel mit dem Titel »Wir haben ein paar Etsy-Hexen«, das ist so eine Internetseite, »dafür bezahlt, dass sie Charlie Kirk verwünschen, weil Kirk selbst in jeder gut ausgebildeten Frau eine feministische Hexe sehe und das Magazin Jezebel beschuldigte, junge Frauen mit dem bösen Geist des Feminismus zu infizieren, würden sie diesen Geist jetzt auf ihn hetzen. Wir beschwören keine dunklen Mächte, um ihm Schaden zuzufügen, machte die Autorin am 8. September klar. Es reicht, wenn sein Mikrofon versagt, sobald er reden will, oder wenn ihm die Socken ständig herunterrutschen. Am 10. September war Kirk tot. Und einer der beteiligten Hexer sagte in einem Interview, er bereue es, bei diesem Gruppenzauber mitgemacht zu haben. Das ist der Artikel, der heißt Die Hexe in mir, in der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag. Und es geht dann so weiter, dass Okkulte boomt, nicht nur auf Etsy, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, wo es für alles einen Magic Spell, praktisch einen Zauberspruch gibt, ob Liebe, Sex, Schönheit, Rache oder schnelles Geld. Hexerei ist auch auf TikTok und Instagram weit verbreitet. Pater Karl, das war mir so nicht bewusst.
Also wenn die NZZ, die ja wirklich eine total seriöse Zeitung ist, einen Artikel drüber bringt, dann muss ich auch darüber reden, weil sonst hätte ich gesagt, na, man soll das nicht übertreiben und so weiter, weil ihre Sachen gibt es natürlich in Hülle und Fülle. Und Entschuldigung, also da sind wir auch im Bereich eben einer Geistigkeit, die uns rationalen Europäern schwer zugänglich ist, nämlich in Amerika, wo die Leute wirklich auch anders ticken und so weiter. Und im Positiven, aber auch in Dingen. Wer kann denn den Trump einordnen? Also wer kann denn das? Ja? Und also das ist alles sehr, sehr herausfordernd jetzt eben. Ja, also ich stelle das auch fest, also dass es einen Boom gibt, die Esoterik, die so eine östliche Selbstberuhigung und eine Selbstischheit war, die da eine geistige Selbstischheit, die in den 90er Jahren und in den Nuller Jahren geboomt hat, ist übergegangen in irre Formen von Religiosität und Aberglauben. Also das stelle ich auch fest. Deshalb aber auch eine Sehnsucht wieder, was positiv ist, eben nach dem wahren Glauben. Also es ist eine Offenheit, das Christliche anzunehmen und nicht dauernd zu hinterfragen, wie so die Mode der 60er, 70er, 80er Jahre war. Da hat sich die Kirche ja in einen Diskussionsverein verwandelt, wenn man das ein bisschen polemisch jetzt eben auch sieht. Sondern die jungen Leute, wenn ich Katechesen halte, die wollen einfach wissen, was die Kirche glaubt. Also die wollen einfach, was ist die Lehre? Ich habe den Katechismus und dann wird gefragt, und warum das so ist. Aber es wird angenommen, es ist die Bereitschaft zur Annahme da. Und diese irren Formen, Magie, Hexerei, Verwünschungen und so weiter, die sind eben auch da. Aus christlicher Sicht muss ich sagen, man sollte sie nicht überbewerten. Allerdings auch haben wir bei Missio, bei der Mittagsmesse, weil Papst Franziskus ja gewünscht hat, dass das Erzengel Michael-Gebet häufiger gebetet wird, und am Ende der Heiligen Messe wieder dieses Gebet von Papst Leo dem 13. eingeführt zum Erzengel Michael. Und in meinem Kloster in Heiligenkreuz hat es der Pater Simeon sogar im gregorianischen Choral vertont, auf Lateinisch vertont, ja, übrigens bei der Vertonung, bei der Stelle Depone Satanam, also stürze den Satan in die Hölle hinunter, ist der Strom ausgefallen für mehrere Stunden im ganzen Wienerwald, also nur so nebenbei. Also ich glaube auch, dass diese Mächte des Bösen eine Wirklichkeit sind. Ich möchte aber doch damit schließen, dass wir uns nicht vor ihnen ängstigen, weil wenn ich mit Jesus lebe, wenn ich in der Kirche lebe, wenn ich aus dem Glauben lebe, wenn ich bete, wenn ich die Gnadenmittel der Kirche verwende, wenn ich auch jetzt eben diese Bannungsgebete hier, die wir verwenden dürfen, zum Erzählen nicht an, brauche ich keine Angst davor zu haben. Aber wir müssen wirklich uns auch realisieren, dass es einen geistigen Kampf immer gegeben hat, wie Paulus schreibt. Wir haben nicht gegen irdische Mächte zu kämpfen, sondern gegen die Mächte aus dem unteren Bereich. Und das ist eine Realität. Christentum ist kein Kindergeburtstag, sondern Christentum ist ein Eintreten in den Kampf Gottes um die Ausbreitung seiner Liebe in die Herzen aller Menschen, weil viele in der Hand des Herrschers dieser Welt sind.
Ich empfehle im Katechismus zu lesen die Nummern 2116, 2117. Da heißt es unter anderem, sämtliche Praktiken der Magie und Zauberei, wir haben ganze Sendungen drüber gemacht, verstoßen schwer gegen die Tugend der Gottesverehrung. Pater Karl, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich um ein Gebet und den Segen.
Also ich wünsche euch jetzt einfach Freude und Zuversicht und wir beten jetzt zum himmlischen Vater, dass sein Reich komme. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir haben einen langen Bogen gezogen vom eher harmlosen Thema Mondkalender, dann zum Götzendienst, Satanismus, zur Hexerei. Warte mal, da geben sich Sendungen, die so zusammengestellt sind. Danke für dieses Gespräch Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.